Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 72. Zurück aus der unfreiwilligen Corona-Pause. Ja, so dachte ich jedenfalls, als ich gestern Abend dieses Skript abgeschlossen habe. Heute Morgen war ich dann aber wieder positiv. Ich freue mich, Kopulationsdonk. Aber es ist ja, wie es ist. Darf ich jetzt immerhin wieder mit Internet, das mehr als 2 Bits oder meinetwegen auch Bytes in der Stunde schafft. Und da ich die letzten Tage nicht am Schreibtisch gesessen habe, mache ich es mir heute mal, ja, nicht einfach, aber ich mache es anders als gewohnt. Heute geht es sozusagen mal nur um mich. Und was mir so dieser Tage durch die Birne gegangen ist beim Stöbern durch soziale Medien. Me, myself and I, aber in der Version von De La Soul, 1989. Altersgerecht und so, ne? Bevor Corinna hier ungebeten vorbeikam, hatten wir plötzlich einen Streichelzoo im Schlafzimmer. Nein, wir sind jetzt nicht komisch veranlagt und es geht auch nicht um unsere Fellnasen. Die sind ja nichts Neues und die lassen sich nur immer wieder was Neues einfallen. Wir hatten Ameisenbesuch. Natürlich ungeplant und auch nicht Teil von irgendwelchen kinky Tendencies. Das Problem hatten wir schon mal, hatten aber die entsprechenden Stellen unterhalb der bodentiefen Fenster mit Silikon abgedichtet etc. pp. Hat auch gut 2 Jahre gehalten, aber nun waren die wieder da. Vielleicht haben wir ja eine neue Geschmackswelt entdeckt. Silikon. Und da musste ich jetzt aber mal meine doch sehr bescheidenen Biologiekenntnisse auffrischen. Die Kameraden sahen nämlich nicht alle so aus wie Paul Emsig aus Biedermeier. Da waren jede Menge Flugsaurier dabei. Ameisen mit Flügeln. Ich also die Leiter rausgeholt. Brems Tierleben. A wie Ameisen. Ameisen, das sind, andersrum, diese Ameisen, das sind diejenigen, die sich zwischen Mitte Mai und über die heißen Sommermonate, wo immer die auch herrschen, paaren. Yippie-ay-yay. Dafür bilden die Männchen und zukünftige Königinnen Flügel aus. Die Männchen sterben, Sexsklaven sozusagen, aber die weiblichen Ameisen legen nur ihre Flügel ab. Sie begeben sich dann auf die Suche nach der passenden Stelle für die Gründung eines eigenen Staates. Ich wünsche dabei ja viel Erfolg, aber doch bitte nicht in unserer Wohnung. Die klassische Ameisendose ist da kontraproduktiv. Davon werden diese Piloten nämlich nur angezogen. Die Kameraden sind aber geruchsempfindlich und da hilft dann ein Hausmittel, Essiglösung und Wind. Also wir Essigwasser da rund ums Loch und da reingeträufelt und einen Ventilator davor gestellt, der das im Prinzip da reinpustet. Und schau mal, einer guck, das hat geholfen. Fand unsere Katzen jetzt doof, kein Krabbelzoo mehr, der sie so fasziniert hat, aber ich war da doch ein bisschen erleichtert. Aber auf zur nächsten Baustelle. Der Tage fiel hier ungewöhnlich häufig das WLAN in unserer Wohnung aus. Trotz Repeater und allem Schnipp und Dip. Und das ist insofern ärgerlich, als dass wir wirklich alles streamen. Musik, Serien, Filme vom PC. Ich habe Teile meiner einstmals wirklich sehr großen DVD-Blu-ray-Sammlung digitalisiert. Oder eben von, was weiß ich, Disney Plus, Amazon, Netflix und was es da noch so gibt. Und auch Musik, die kommt hier auch von Spotify. Und als ich ein Update für ein Grafikprogramm in der verhältnismäßig lächerlichen Größe von 600 Megabyte runterladen wollte, war ich doch sehr erstaunt, als der mir anzeigte, dieser Download dauert circa 90 Minuten. Hä? Also mal unterschiedliche Webseiten mit Speedtests aufgerufen und laufen lassen. Reaktionszeit bis 22 Millisekunden. Upload zwischen 7,93 und 9,48 Megabit pro Sekunde. Download bei 9,49. Ja, wir haben hier eine VDSL 100 Leitung und bei den vergangenen Tests, die mache ich, was weiß ich, einmal im Monat oder sowas, waren wir mal ganz dicht am Optimum. Das hier jetzt also mehr so Sanduhr. Das ist zwar schon ein Fortschritt, denn mit einer Sanduhr, müsst ihr euch das jetzt mal vorstellen, der Waschsalon beim Combine Indianapolis, 40 Yard laufen. Das machen die, seitdem ich wieder mit dem Lauftraining angefangen habe in den letzten Wochen, mit der Sanduhr. Davor haben die meine Zeit mit dem Kalender gestoppt, ne? Also, ich beim magentafarbenen Anbieter eine Störungsmeldung aufgemacht. Da ich das erfreulicherweise nicht so oft machen muss, war ich positiv über den angebotenen Rückrufservice überrascht. Den freundlichen Herrn dann mein Problem geschildert. Da war der ein bisschen erschrocken, wollte aber nachvollziehbarerweise erstmal selbst die Leitung prüfen. Als er dann wenig später wieder zurück in die Leitung kam, war er nicht so begeistert vom Ergebnis. Vor allem nicht, weil das deutlich unter den vertraglich zugesicherten Leistungen liegt, was er von sich aus erwähnte. Da musste ich gar nicht erst mit anfangen. Er wollte dann, wie er das ausdrückte, die Leitung nochmal durchpusten, was immer das heißt. Und dann müsste dann aber, wie gesagt, auch allein schon aus vertraglichen Gründen ein Techniker vorbeikommen. Ganz kleinlaut merkte er an, dass dies aber erst am Mittwoch möglich sei. Hallo? Ich rief an einem Sonntagvormittag an. Montag war Feiertag, Pfingsten. Ich war völlig begeistert, dass das so schnell gehen sollte. Und hab dem das dann auch so mitgeteilt. Da sah man dessen Erleichterung förmlich durchs Telefon. Der hatte jetzt wohl schon mal den Hörer einen Meter vom Ohr weggehalten und gedacht, ich komme jetzt hier gleich durch den Hörer gesprungen. Wenn ich jetzt gar keinen Internetzugang hätte, da wäre ich sicherlich deutlich ungeduldiger und ungehaltener. Aber ja, die Aussetzer im Stream, die sind ärgerlich und nervig. Und ich konnte letzte Woche nicht aufnehmen, konnte ich ja sowieso nicht vor lauter Husterei. Aber ich kann mich ja notfalls auch anderweitig beschäftigen, ne? Aus dem Fenster gucken, Funko-Figuren abstauben, Comics, Bücher lesen und so weiter. Also, 2 Tage später, 3 Tage später, yippie-ki-yay. Dass ich den Termin dann wegen der ungebetenen Corona Besuche verlegen musste, was ich technisch etwas aufwendiger gestaltet hatte, als erwartet, geschenkt. Gestern kam denn hier der Telekomiker vorbei und hat das Problem auch ganz schnell beheben können. Warum es jetzt zu diesem Problem war, konnte mir auch nicht so wirklich sagen. Internet ist für uns alle Neuland, das hat ja Mutti schon gesagt, ne? Stichwort Infektion. Man kann ja manchmal gar nicht so blöde denken, wie es kommt. Freitag vor Pfingsten war ich seit langer Zeit mal wieder im Konzert. Wir hatten für 2020 wirklich so einiges an Konzertkarten. Shakatak, Foreigner, Seven, Heaven 17, Joe Jackson, Simply Red, Electric Light Orchestra, Fanta 4. Ja, ihr kennt die Geschichte. Verschoben, gecancelt und was weiß ich nicht alles. Und das Erste, wo es jetzt wieder hingehen sollte, war Foreigner. Die hatte ich zuletzt im Juli 2019 mit Frontmann Kelly Hansen in ausgerechnet Flensburg gesehen und war überrascht, aber auch schwer begeistert. Von der Originalbesetzung ist mittlerweile nur noch Mick Jones übrig. Der ist zwar mit auf Tour, aber leider nicht jeden Abend mit auf der Bühne. Zum Beispiel in Hamburg war er nicht mit von der Partie. Was ich nicht mehr wusste: Ich hatte die Karten im November 2019 gekauft für das Konzert 2020. Ich hatte 2 Tickets gekauft, wahrscheinlich noch in der Euphorie des Flensburger Konzerts. Und als ich dann am Donnerstag vor Pfingsten die Karten raussuchte, da habe ich ziemlich blöde geguckt. Das kann ich ähnlich gut wie schlecht hören. Das waren nämlich 2. Und nun? Konzert sollte im Stadtpark stattfinden. Naturrasen, Open Air, Stehplatz, leicht abschüssig und eben, das war leider noch so gar nichts für den nach wie vor nicht so ganz vom Bruch ausgeheilten Fuß meiner Frau. Ja, und nu, da fiel mir ein Freund aus Flensburger Tagen ein. Der war vor fast 40 Jahren der Nachbar meiner damaligen Freundin und wir haben uns immer sehr gut verstanden, waren musikalisch auch sehr dicht beieinander, ticken auch sonst sehr ähnlich. Mit dem war ich 1983 auf meinem allerersten Konzert, CCH, Kongresszentrum hier in Hamburg, Saga, mit einem gewissen Chris Rea als Vorgruppe. Der war damals noch weitestgehend unbekannt. Und den Freund habe ich durch Zufall über einen anderen gemeinsamen Freund in Flensburg über Facebook vor 2 Jahren, 3 Jahren wieder getroffen. Den habe ich also angeschrieben und eingeladen. Der lebt inzwischen auch in Hamburg. Denn ich wollte die Karte jetzt ungern verfallen lassen, aber mich da auch nicht wie so ein Ticketbroker vorm Stadtpark vor der Bühne aufstellen. Und er hatte tatsächlich spontan Zeit und Lust. Und Manchmal läuft es ja, ne? Wie ein Länderspiel sozusagen. Freitag, bestes Wetter. Das Wetter passte sich mal dem Datum auf dem Kalender an. Strahlend blauer Himmel mit Temperaturen, so wie man sie sich vorstellt. Also jetzt nicht brüllig, aber angenehm. War ja insofern wichtig, weil, wie gesagt, Hamburger Stadtpark, und zwar Freilichtbühne Stadtpark. Das ist ein großes Dreiviertelrund von sehr großen Hecken oder hohen Hecken umgeben. Leichte Steigung von der Bühne ausgehend, Kapazität max 4000 Leute. Bei Ankunft war ich sehr überrascht von der Altersstruktur. Ich bin ja nun auch keine 20 mehr, seit letzten Montag tatsächlich wieder ein Jahr älter. Noch 4 bis zur 60. Aber mein Alter und die orthopädischen Gebrechen haben sich bei mir jetzt noch in so den, ich sag mal, tiefen Gesichtsfalten der Güteklasse Grand Canyon geäußert. Also entweder das waren alles langjährige Fischer oder Jäger mit naturgegerbter Haut oder ihren doch zahlreich vertretenen Wacken-T-Shirts entsprechend alles alte Rogger, die dem einen oder anderen alkoholischen Erfrischungsgetränk im Laufe ihres Lebens wiederholt zugesprochen haben. Prost, ne? Und wie es sich gehört, war das völlig geschlechterunabhängig. Also, aber man muss sagen, die Damen haben sich da altersgerecht angezogen. Da war jetzt niemand, der aus berufsjugendlich macht, so mit was weiß ich, hier top ohne Ärmel und bauchfrei und so. Nein, nein. Also besonders aufgefallen ist mir eine Dame mit einer Flocati-Weste im Leopardenfell-Design. Knielang. Schwarze Tights und dazu im Leopardenfell designte Stiefeletten. Schön, aber konsequent. Da waren noch mehr so Highlights dabei. Aber genau diese Altersstruktur sorgte auch für eine, zumindest in meiner Wahrnehmung, unglaublich entspannte Atmosphäre. Die waren alle schon mal auf dem einen oder anderen Konzert. Da war keiner, der drängelte. Die stellten sich ganz brav in die langen Schlangen beim Getränkeausschank. Waren auch sonst nicht verhaltensauffällig. Im Gegenteil. Alle gut gelaunt, also sehr angenehm. Und auch die sechs Jungs vor mir, die vom Alter sehr gemischt waren, die hatten an dem Abend auch nur einen Auftrag. Bierbestände schnell und umfassend leeren. Alter Vater, haben die da Bier weggezogen. Der eine vor mir, etwas jünger, sehr athletisch gebaut, der nimmt wohl sonst nur Energiedrinks oder was weiß ich, Milkshakes zu sich. Der konnte mit dem ganzen Bier nicht so um. Der wurde in seinen Bewegungen immer unkontrollierter und der Blick immer glasiger. Aber auch der blieb friedlich, also kein Grund zur Klage. Und zu meiner Überraschung waren da auch vereinzelt Zuschauer deutlich unterhalb der 30. Die waren aber nicht minder begeistert, textsicher und volles Programm dabei. Foreigner selbst spulte das erwartete Programm an Hits und bekannten Songs zwar routiniert ab, vermittelte dabei aber den Eindruck, hey Jungs, wir spielen hier nur diesen einen Abend und wir geben alles. Die gaben auch Vollgas von der ersten Minute an. Die Anordnung der Titel hat mich ein bisschen überrascht. So die ganz großen Dinger, Cold as Ice, Urgent, Jukebox Hero, Waiting for a Girl Like You, die hauten sie alle schon im regulären Programm runter. Als Zugabe gab es dann I Wanna Know What Love Is, wo Kelly Hansen, der Sänger und Frontmann, dann ein auf Gotthilf Fischer mit seinen Fischerchören machte und das Publikum zum Mitsingen agierte. Das kann ja auch ganz schnell mal kitschig peinlich werden, aber hat er gut gemacht. Kein Grund zur Klage. Und zum Abschluss hauten die dann nochmal richtig in die Saiten. Hot-Blooded. Die Band, wie gesagt, die legten sich nochmal richtig ins Zeug, aber irgendwie wollte der Funke aufs Publikum nicht so richtig überspringen. Da hätte man dann vielleicht nochmal so ein Mega-Ding wie Jukebox Hero statt vor der Zugabe spielen sollen. Insgesamt nur 13 Titel, aber Dauer knapp 90 Minuten. Ja, bei dem Preis von knapp über 60 €. Aber ich muss gestehen, ich war nichtsdestotrotz wirklich rundum zufrieden. Das lag, wie gesagt, auch an Location, an Wetter, an Publikum, an der Titelauswahl. Das war, so dachte ich zu dem Zeitpunkt, ein perfekter Frühsommerabend im Park. mir schmeckt ja dann auch das Köpi vom Fass. Und ich bin im Juli, toi toi toi, wieder an gleicher Stelle. Da ist es dann aber bestuhlt. Habe ich auch noch nicht erlebt im Stadtpark. Joe Jackson, den höre ich ja auch schon seit seinem Rockpalast-Auftritt in der Krugerhalle in Essen 1983. Was ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wusste, bei dem Konzert habe ich mir wohl Corona aufgesagt. Aber dazu komme ich noch. Warte. Ja, was wollte ich sagen? Sage ich am besten gleich. Ja, Sonntag. Sonntag hatte ich gleich den nächsten Programmpunkt. Season Opener der Sea Devils, der Summe League of Football gegen Berlin Thunder, Victoria Stadion oder Stadion Hohe Lift, keine Ahnung, wie die das jetzt offiziell nennen. Stadion des SC Victoria an der Straße, Hohe Luft. Man weiß es nicht. Jedenfalls knapp 10 Minuten zu Fuß von mir entfernt. Eingeladen hatte mich ein ehemaliger Azubi aus meiner Zeit im Football-Fachhandel. Der arbeitet mittlerweile für den Snickers Concept Store in Kaltenkirchen. Jetzt nein, nicht was ihr denkt. Wieso brauchen Schokoriegel den Concept Store? Nein, nein, Snickers ist einer der Marktführer im Bereich Workwear, Arbeitskleidung. Und die interessieren sich für Sponsoring-Möglichkeiten bei den Sea Devils und haben deshalb eine entsprechende VIP-Einladung bekommen. Wo habe ich zwar von Workwear keine Ahnung, aber von Football und Werbung und Sponsoring. Habe das ja auch mal beruflich gemacht. Deshalb hat Valentin mich mitgenommen. Habe mich natürlich sehr gefreut. Die Sea Devils haben dann auch einiges dafür getan, dass sich potenzielle Sponsoren bei ihrem Besuch wohlfühlen. Wir wurden schon am Haupteingang von einem jungen Mann abgeholt und durch die Einlasskontrolle geschleust. Da war der junge Mann schon etwas überrascht, dass ich von einigen Herrschaften da schon vom Personal schon namentlich begrüßt wurde. Als er dann anfing, uns erklären zu wollen, um was es beim Football geht, der Ball ist nicht rund und 11 Freunde sollt ihr sein und solche Geschichten, haben wir ihn erstmal eingebremst. Valentin ist mit seinen 23 Jahren noch aktiver Spieler in der GFL 2 bei den Hamburg Huskies. Naja, und ich komme aus dem Waschsalon, ne? Habe mir sogar eigens einen meiner Championship-Ringe aus dem Regal geholt. Ja, wählen Sie bitte 1800 dicke Hose für diesen Auftritt. Es war nicht so ganz einfach für unseren Begleiter, mit uns bis zum VIP-Bereich vorzudringen. Ich musste alle 2 Meter stehen bleiben, weil ich alte Bekannte wieder traf. Season Opener, man kommt aus dem Winterschlaf und überhaupt und musste dementsprechend stehen bleiben und einen kurzen Klönschnack halten. Den VIP-Bereich selbst im Bauch der alten denkmalgeschützten Haupttribüne kannte ich noch von der letzten Saison. Das ist jetzt nichts Pompöses, Ausladendes und hört sich ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr an, als es ist. Es gibt ja etwas weiter dann nochmal den, weiß ich gar nicht, wie die das nennen, Diamond Lounge oder sowas. Da trifft man dann solche Leute wie den Commissioner und so. Aber sehr ordentlich und wirklich kein Grund zur Klage. Das gibt da was vom Grill, Antipasti, Schnittchen, Bier, wenn auch Bitburger, alkoholisch, wie heißt es denn? Alkoholische Getränke? Nee, eben nicht. Antialkoholische Getränke, danke. Softdrinks ist das Wort, das ich suchte. Und, und. Man hat von da zwar keinen direkten Blick aufs Spielfeld, aber auch das haben die mittels 2 großer Fernseher kompensiert, mit denen dann leicht zeitversetzt das Spielgeschehen von draußen übertragen wird. Also wirklich gut gemacht. Auf den Tischen hatten sie diesmal, das war letzte Saison nicht so, kleine Booklets ausgelegt, also klein im Sinne vom Umfang, Format A4 mit der Kurzerklärung des Sports. Und so kurz war es dann eigentlich auch nicht. Ich habe da mal reingeguckt. Das war schon relativ umfangreich, vielleicht sogar ein bisschen viel für jemanden, der vielleicht noch so gar keine Ahnung hat. Aber auf der anderen Seite, die denn nicht das erste Mal dabei sind, haben dann vielleicht schon mal wieder eine weitergehende Frage. Also auch das fand ich gut gemacht. Aber auch hier, genauso wie im Stadion, etwas, was mir fehlt, ein Roster. Die spielen ja alle Mann mit Nameplate auf dem Jersey. Das heißt, es wird ja am Spieltag selber keine Zahlenspielerei mehr geben, dass die 3 auf einmal ein Wide Receiver ist und nicht mehr der Linebacker. Schade, denn so bleiben die Akteure auf dem Feld doch mehr oder weniger anonym. Ja, ich kann das vorher im Netz alles nachlesen, aber Nee, gehört für mich zum Stadion dazu, zumindest ein A4-Blatt, idealerweise ein kleines Stadionheft, das man für 1 € oder 2 kaufen kann. Aber gut, Papier ist ja momentan auch ein rares Gut. Ich musste Valentin dann ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Der hatte gedacht, wir hätten da einen Auftrag, aber ich muss gestehen, ich kann mit Bitburger so wenig anfangen. Ich habe mich auf Softgetränke beschränkt. Er weiß zwar um meine Nerdigkeit in Sachen Bier, aber war, glaube ich, von der Konsequenz dann doch etwas überrascht. Wie das so ist als VIP, man hat da ja nicht viel auszustehen. Ne? Man hat einen Sitzplatz hier sogar überdacht. Getränke, Food, wenige Schritte entfernt. Wer will, kann sich ja auch die ganze Zeit da unten aufhalten und das Ganze auf dem Screen verfolgen. Aber wie ich aus Schilderungen von anderen regulären Besuchern weiß, lief es da im Stadion nicht immer ganz so rund und problemlos. In diesem Zusammenhang Gruß und Dank an Frau Hansen für den Einsatz und Bericht von vorderster Front. Soweit ich weiß, waren zu diesem ersten Spiel knapp 5000 Zuschauer im Stadion. Das sah von der Haupttribüne schon ziemlich nach voller Hütte aus. Ich weiß gar nicht, nominell sollen da wohl 8 rein. Kann das jetzt nicht genau verifizieren. Das kann ich mir jetzt weniger vorstellen. Denn das Stadion ist ja nun nicht das Größte. Aber, ich habe das ja schon mal erwähnt, andererseits ist das eigentlich auch die, nee, auch uneigentlich. Das ist die einzige Möglichkeit für Football in dieser Größenordnung, in dieser kleinen Stadt Hamburg. Wir haben hier zwar reichlich Fußballplätze, teilweise auch mit einer Tribüne, aber entweder die sind für Football nicht geeignet oder haben nicht das nötige Fassungsvermögen oder man darf in dem Stadion nur flüstern, besonders am Sonntag, damit sich die Anwohner nicht gestört fühlen von einmal in der Woche einigen Stunden Geräuschkulisse für 3 Monate im Jahr. Ja, schöne neue Welt, es ist ja, wie es ist. Dementsprechend gibt es auch nur begrenzten Platz in diesem Stadion für Cateringstände. Das hat in der letzten Saison, war das nicht anders, aber da waren ja Corona-bedingt auch nur ein Drittel, ein Viertel der Zuschauer vor Ort. Also jetzt der erste Spieltag sozusagen unter Volllast. Der Kaloi sagt zwar, das muss das Boot abkönnen, aber wie das so ist mit Theorie und Praxis, der Caterer kam wohl vom Fußball, wie ich gehört habe, und war nur auf Halbzeitgeschäft eingestellt. Der wusste nicht, dass da im American Football ununterbrochen Action beim Catering ist. Die Leute kommen gerne mehr als einmal. Das war dem neu. Ja, nun weiß ich nicht, inwieweit der konkret gebrieft wurde. Aber auch das ist ja so eine Geschichte. Stichwort Sender und Empfänger. Nur weil es ihm gegebenenfalls gesagt wurde, muss er es ja nicht verstanden haben oder entsprechend umsetzen. Das habe ich auch hier in Hamburg schon erlebt. Dritte Liga, Stadtderby. Hamburg Blue Devils, Hamburg Pioneers. Die Pioneers hatten in dem Jahr, ich meine, das war 2019, also vor Corona, die hatten an ihren Game Days immer einen Foodtruck vor Ort und der hat auch richtig guten Shit gemacht, erfreute sich entsprechender Kundschaft. Und bei dem Derby hier in Hamburg, da ist dann die Hütte richtig voll. Entschuldigung. Ja, Corinna. Deutlich voller und voller als gewohnt. Das hatte man ihm vorher auch mitgeteilt. So nach dem Motto: Diggi, Vorsicht, stark erhöhte Umsatzgefahr. Hatte der Kollege aber nicht berücksichtigt und war schon Mitte des ersten Viertels ausverkauft. Luke dicht, zurück zur Homebase, Nachschub holen. Das dauerte dann länger, als er sich das wohl erhofft, gedacht, was weiß ich was hatte. Der kam mit seinem Bauchladen erst Ende der Halbzeitpause wieder an Laden. Da hatten sich denn schon mehr als ein paar Leute am vereinseigenen Bratwurststand mit Speis und Trank versorgt. Tja, selbstgewähltes Schicksal. Und wer weiß, vielleicht war das hier bei den Elfen ähnlich. Denn das war zwar genug da, aber das dauerte. Bier zapfen muss man ja dann auch können, auch wenn es nur Bitburger ist. Und wenn dann noch einer der Zapfer jedes zweite Bier und jedes zweite Gezapfte zur Qualitätskontrolle selber trinkt, ist das weder hilfreich, noch sorgt das für besonders gute Stimmung unter den Wartenden. Dem einen oder anderen muss es dann trotzdem gelungen sein, da reichlich Bier zu bekommen, denn Mich sprach zum Beispiel eine in Kansas City Klamotte an. Ich hatte Missouri an, ob ich den Weg zu den Toiletten kannte. Ich glaube jetzt nicht, dass er Kansas City und Missouri miteinander in Verbindung gebracht hat. Keine Ahnung, warum der mich angesprochen hat. Andererseits, ich traf mich da mit Kutsche von der Footballerei. Und da kam dann ein anderer Hörer, Zuschauer dazu und sagte: Ja, dich kenne ich auch. Du machst doch das und das und auch von Twitter. Und war ich ein bisschen überrascht, ne? Naja, zurück zum Catering. Steakhouse-Kette Blockhaus, die ist ja auch Sponsor und die haben hier in Hamburg auch den Foodtruck vor Ort. Soweit ich weiß, bauen die aber nur Burger, was ja in der Zubereitung und Verhältnis auch wieder zeitaufwendiger ist. Ärgerlich, aber solche Erfahrungen muss man wohl erstmal selber machen, um sich dann gegebenenfalls zu verbessern. Football in dieser Größenordnung gab das zuletzt hier in Hamburg mit der NFL Europe und auch wenn die im Volksparkstadion gespielt haben oder AOL Arena oder was weiß ich, wie das damals hieß, auch da gab das Stress. Das war nicht problemlos. Und ich erinnere mich an meine Zeiten, als wir damals mit den Hamburg Blue Devils ins Millerntor umgezogen sind. Da hatten wir auch einen erfahrenen Getränkevertrieb als Sponsor, der auch mit Personal uns half, etc. Die mussten sich auch erstmal an die veränderten Bedingungen Fußball versus Football gewöhnen. Also insofern. Ja, das ist bedauerlich, aber lässt sich in der Theorie einfacher lösen als in der Praxis. Insgesamt schwankte ich in den Tagen nach diesem ersten Spieltag beim Lesen so manchen Kommentars in den sozialen Medien zwischen belustigt und borderline fassungslos. Auf was für Ideen da teilweise Fans und Zuschauer kommen. Da wird dann ausführlich bemängelt, dass in Hamburg kaum Sitzplätze gibt. Und die Sitzplätze abseits der Haupttribüne vom letzten Jahr, die sind jetzt nur noch Stehplätze. Na guck, das hat mich jetzt wirklich eher belustigt, weil da kann einer nicht lesen. Oder Short-Term Memory Loss oder sowas. In dem Stadion wird schon seit den späten 80ern und auch damals schon vor ähnlich großer Kulisse wie letztes Wochenende Football gespielt. Stichwort Hamburg Silver Eagles. Das war damals abseits von der Reeperbahn die Partymeile in Hamburg. Und seitdem wird da Football, Fußball gespielt. Und zwar immer ohne Sitzplätze außerhalb der festen, altertümlichen, museumsreifen, denkmalgeschützten Haupttribüne. Das wurde letztes Jahr auch ausdrücklich so kommuniziert, weil man nur mit Hilfe dieser Klappstühle die zahlenmäßigen Corona-Beschränkungen der Stadt Hamburg nachkommen konnte. Wie willst du denn sonst zählen? Also, ja, irgendwas ist ja immer, ne? Dann natürlich der Klassiker, Eintrittspreise. Ja, was soll ich sagen? Das ist eine kommerzielle Liga, die neben den finanziellen Gewinnabsichten über kurz oder lang ihre Spieler als Profis beschäftigen möchte. Das kostet. Auch die Rufe über den noch nicht optimalen Gegenwert kann ich nur bedingt gelten lassen. Denn auch bei Bekanntgabe der Eintrittspreise für das NFL-Spiel in München gab es den einen oder anderen, der sich über die Preise beklagt hat. Wenn ich da hätte mal einen Waschsalon reinhören können vor ein paar Wochen, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe, orientieren sich diese Preise in München aber an den Londoner Preisen und nicht an dem, was dieser Tage in den USA aufgerufen wird. Da wird es nämlich schon dieser Tage schwer, über die einschlägigen Seiten wie meinetwegen Ticketmaster Tickets zu bekommen. Da muss man über den sogenannten Secondary Market gehen, also Plattformen wie SeatGeek oder sowas. Dazu mal eine kurze Zahlenspielerei. Unmittelbar nach Veröffentlichung des diesjährigen NFL-Schedules lag der durchschnittliche Ticketpreis bei $307. Die Fans waren da besonders an solchen hochkarätigen Begegnungen wie der zwischen den Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes und dem Ziegenpeter Tampa Bay Buccaneers interessiert. Möglicherweise auch ein Grund, warum er dieses Top-Duell nicht nach Deutschland gegeben hat. Wer weiß, ob der Ziegenpeter nächstes Jahr noch spielt. Und das könnte dann doch beim Heimpublikum für Unmut sorgen. Der Preis von 307 liegt damit unter dem letztjährigen Durchschnitt von $411 und über dem Schnitt von 2020 mit $305. 2019 lag der Schnitt bei 258. Das mache jetzt Corona-hungrig, wie auch immer sein, ist aber nur eine Momentaufnahme. Die Preise verändern sich im Laufe der Saison und je nach Nachfrage, also auf diesem Secondary Market. Das hängt ja nicht davon ab, wie interessant die jeweilige Bewegung sich denn auch wirklich gestaltet. Verlieren die alles, gewinnen die alles, fallen da beispielsweise große Namen aus. Also wenn Chad Henne für die Kansas City Chiefs gegen Blaine Gabbert bei den Tampa Bay Buccaneers spielt auf Quarterback, dann dürfte das für deutlich günstige Ticketpreise sorgen und würde wohl nur solche Mizzou-Nerds wie mich auf den Plan rufen, die Gabbert nochmal sehen wollen. Also, schlimmer geht immer. Das nächste beklagen sich einige, dass auf dem Jersey, auf der Brust über der Nummer jetzt nicht bei einigen Teams, nicht der Städtename steht, sondern Werbung, ein Sponsor. Ja, grundsätzlich ist mir so ein Designaspekt ja nicht ganz fremd. Mir ist das beispielsweise dieser Tage bei den NBA Finals so gegangen, bei den Boston Celtics. Die haben den Finals Logo Patch komplett lieblos auf den Unterarm des Trainingsanzugs, Warm-Up-Suits, aufgenäht, weil am Oberarm steht der einzige Sponsor, den die auf dem Trikot tragen dürfen. Das sieht für mich komplett unglücklich und vor allem lieblos aus. Das hat Golden State deutlich besser gelöst. Das hat man klassisch am rechten Oberarm, also auf der Schulter platziert. Aber gut, wie gesagt, die möchten Geld verdienen, die müssen das Ganze ja auch irgendwie refinanzieren. Im Vergleich dazu hat man zum Beispiel den Helm weitestgehend ausgereizt. Der Liga-Sponsor, die Chips-Marke, die ist einheitlich auf der vorderen Helm- und Oberseite zu finden. Und seit dieser Saison sind Front- und Rear-Bumper des Helms mit dem Aufkleber von Forelle versehen. Jetzt hat sich der ein oder andere gefragt, was soll das denn? Gehen die jetzt angeln? Nee, Forelle ist einer der größten Händler für Baseball, Softball und American Football in ganz Europa. Die haben ihren Sitz in Roermond in Holland. Da habe ich schon als aktiver Equipment eingekauft. Weiß ich noch, meine orangen Handschuhe damals. Und Forelle ist jetzt der offizielle Equipment Supplier der European League of Football. Barcelona schert da meines Wissens etwas aus. Die spielen mit Xenith-Helm und werden direkt vom Xenith-Europa-Vertreter hier in Deutschland beliefert. Bei Berlin meine ich, auf der Helmrückseite oben auch noch Werbung erkannt zu haben, die irgendwas mit, keine Ahnung, ich habe da auch eine Bande gesehen, aber konnte ich schwer erkennen und damit ist das, zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, eher suboptimal. Ja, so ein, ich sag mal, cleaner Look, wie man ihn aus College und NFL kennt, das ist dann schon ein schönerer Anblick und so eine Werbetafel auf zwei Beinen erfreut jetzt nicht jeden. Aber um mal wieder das Phrasenschwein zu füttern, das eine, was ich will, das andere, was ich kann. Oder umgekehrt, das eine, was ich kann, das andere, was ich will. Schönheit muss man sich leisten können. Also, naja, richtige Begeisterung herrscht angesichts des Game Pass, der wohl nicht immer so ganz einwandfrei funktioniert. Persönlich finde ich das schon mal ungeschickt, das Abo, dieses Streaming-Abo genauso wie das der NFL benannt zu haben. Damit weckt man bestimmte Erwartungshaltungen, die man möglicherweise nicht immer halten kann. Und das kann am Anbieter selbst liegen oder den sozusagen unendlichen Möglichkeiten der Empfangskonfiguration. Smart TV oder nicht? Verbindung mit einem Fire Stick oder Fire TV Box? Chromecast, Apple TV und was weiß ich nicht alles. Das ist auch jedes Mal beim NFL Game Pass Anlass zu großer Freude. Da kommt dann wieder einer um die Ecke mit einem, was weiß ich, IDT Schaublorenz TV. Da hat er 1978 die Schande von Cordoba noch ganz einwandfrei empfangen. Diese Perle der TV-Technik hat er jetzt in mühevoller Heimarbeit mit seiner C64 Datasette verbunden. Guter alte Skatstecker und ihr glaubt ja gar nicht, was man mit Hilfe eines Lötkolbens so alles miteinander verbinden kann, ne? Und jetzt ist er erzürnt darüber, dass er einfach nicht das gewünschte 16K-Bild mit Dolby Atmos-Sound empfangen kann. Skandalös! Also ihr seht, das ist nicht immer die Schuld des Anbieters. Ich beispielsweise hier, mein Smart TV, 6 Wochen alt, Samsung, ich kann den RAN-Stream nicht empfangen. Die einzige Seite, die mir vorwirft, ich würde einen Adblocker verwenden. Ja, es gibt solche Einstellungen, die habe ich aber alle rausgenommen und ja, es ist nur die RAN-Seite, die sagt, nee, geht nicht. Und wenn ich den Stream via App auf dem iPad aufrufe, kann ich den leider nicht via AirPlay auf dem Fernseher bringen. Deshalb komme ich jetzt aber nicht auf die Idee, RAN, Samsung oder der Liga technische Rückständigkeit vorzuwerfen. Ich will ja nicht ausschließen, dass ich das Problem bin. Also, ne? Ja, aber wie gesagt, vielleicht ist man Namensgebung etc. schlichtweg durch die NFL verwöhnt. Zum Beispiel digitale Linien. Die sind dieses Jahr wohl deutlich weniger im ELF-Fernseheinsatz als letztes Jahr. Ich muss gestehen, ich kann das ehrlich gesagt gar nicht beurteilen. Ich habe da nicht so drauf geachtet. Nur auch, weil ich letztes Jahr unerwartet oft hier in Hamburg im Stadion war und dann wenig im Fernsehen geguckt hat, oder denn nur die Highlights. Das hat möglicherweise auch einen finanziellen Hintergrund. Technik kostet Geld. Ihr hört, wie das Phrasenschwein sich freut. Wenn man damit letztes Jahr angefangen hat und das jetzt sang- und klanglos zurückfährt, ja, sieht nicht gut aus. Was mich persönlich jetzt letzten Sonntag bei der Übertragung Hamburg gegen Barcelona viel mehr gestört hat, war die doch nur sehr begrenzte Einblendung von Down at Distance, also Third and Five oder sowas. Das wurde in meiner Wahrnehmung immer erst kurz vor dem Snap eingeblendet. Ich bin ja wahrhaftig kein Coach, aber auch ich gucke auf Down and Distance in Verbindung, was haben die da für Personal auf dem Platz? Spielen die jetzt nur mit Wide Receiver im dritten und kurz oder? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das kann mir jetzt keiner mit irgendwelchen technischen Zusatzkosten verklickern. Aber der Blinde, die Farbe, ihr wisst, was ich meine. Dann gab es Kritik an den sich teilweise selbst zerlegenden Uniformen. Als wenn das eine Nachricht aus einem James-Bond-Film wäre. In erster Linie fällt das wohl bei den Nameplates auf, die da kreuz und quer durch die Gegend hängen. Mir sind die Auswärtsuniform von Istanbul aufgefallen. Da hat sich der Hersteller, ich würde mal sagen, im Farbton vergriffen. Die Uniformen werden ja alle von einem und demselben Hersteller für die ganze Liga hergestellt. Wenn ich mir den Helm angucke, die Uniform passt nicht dazu. Das sieht aus wie Filmausschnitt aus Pretty in Pink. Und das bei Istanbul. Ich weiß ja nicht. Also unterm Strich kann ich das jetzt alles nachvollziehen, nicht immer verstehen. Das ist dann, wie ausgeführt, dann mehr oder weniger berechtigt. Ja, wie kommt das? Letztes Jahr hat die ELF unter ganz widrigen Bedingungen gestartet. Corona, kaum Zuschauer zugelassen oder auch doch. Und dafür, finde ich, haben die doch schon sehr respektabel abgeliefert. Vor allem das Fernsehprodukt via RAN Football. Und da, glaube ich, liegt ein Teil des Problems. Das hat Erwartungen geweckt. So nach dem Motto, Mensch, das ist ja eine Übertragung, digitale Linien, Kommentar, dit, dat, jenes, Commissioner Björn Werner, Icke. Das ist ja das gleiche wie NFL. Ja, auf dem Level sind die aber auch nicht, noch nicht. Und dass der Commissioner nicht müde wird, seine Liga in äußerst hohen Tönen zu loben und anzupreisen. Ja, Trommeln gehört zum Handwerk, insbesondere wenn man ganz neu am Markt ist und das macht man heute vielleicht so, aber ich würde ja mal in der Kantine beim Catering nach einem Stück Humble Pie anfragen. Bisschen mehr Bescheidenheit würde der Sache ganz gut zu Gesicht stehen. Für mich persönlich fällt das in die gleiche Kategorie wie Trash Talk. Also ich bin das mit Sicherheit nicht der Maßstab. Aber das sind so Sachen, die Less talking, more action. Deswegen bin ich jetzt hier auch nicht auf dem Elfenbandwagon zu finden. Denn für den selbstgestellten Anspruch einer professionellen Liga kommt es für mich nicht nur auf das Produkt auf dem Platz an. Das liegt natürlich auch daran, dass ich jemand bin, der jahrzehntelang hinter den Kulissen tätig ist und auch dieses Jahr in Missouri immer noch dabei ist. Und das ist mein persönlicher Gradmesser. Und dafür weiß ich aus den unterschiedlichsten Quellen, dass da diese Liga noch ein ganzes Stück Weg vor sich hat, bis man den vollmundigen Aussagen des Komisch entsprechen kann. Wie gesagt, das ist für mich die gleiche Gewichtsklasse wie Trash Talk. Davon bin ich bekanntlich kein großer Freund. Meinetwegen, du bist All World. Auch da finde ich das immer ein bisschen unpassend, da jetzt so die ganz dicke Soße aufzutragen. Und wenn man den Status All World noch gar nicht erreicht haben sollte, sollte man sich seiner Sache besser ganz sicher sein, bevor man das so auf den Putz haut. Aber wie gesagt, Glaubwürdigkeit und so, das liegt ja alles im Auge des Betrachters, ist sicherlich oder möglicherweise auch Geschmackssache. Mich nervt sowas, mich turnt sowas ab und macht mich eher übersensibel für Kleinigkeiten. Da machst du mal nix, alter Mann halt. So. Soweit, so gut. Jetzt wird's persönlich, im Sinne von subjektiv. Da bin ich Corona sozusagen dankbar. Zum einen hätte ich das wahrscheinlich sonst gar nicht gelesen, weil ich mich mit anderen Dingen beschäftigt hätte. Und zum anderen, wenn ich das jetzt letzte Woche aufgenommen hätte, dann hättet ihr jetzt reichlich Pfeifen in den Ohren. Ihr kennt das Geräusch. Jedes Mal, wenn eine F-Bombe oder anderes Schimpfwort der Güteklasse losgelassen wird, wird das mit dem Piepton übertönt. Und ja, das hätte einiges geben können. Mittlerweile habe ich mich aber wieder beruhigt und fühle mich in der Lage, das hier clean vorzutragen. Es geht um meinen neuen besten Freund, der mich gar nicht kennt, den Betreiber von beimfootball.de, ein, wie er es selbst nennt, NFL-Blog. Ich hatte das ja schon mal kurz angerissen. Im wirklichen Leben ist der Betreiber Hörfunkredakteur für Antenne Brandenburg und anderen Wellen des RBB. Im Gegensatz zu mir hat der, würde ich jetzt mal vermuten, eine journalistische Ausbildung und möglicherweise auch ein entsprechendes Studium genossen. Oder auch eben nicht, man weiß es ja nicht. Den Blog betreibt er jedenfalls persönlich und nicht in irgendeiner Kooperation mit seinem beruflichen Hintergrund. So richtig aufgefallen ist mir der Blog das erste Mal Ende Mai, unmittelbar nach Saisonauftakt der GFL. Da hat das irgendjemand auf Facebook verlinkt und ich fand das auf meiner Timeline. Da hat er sich in seinem Blogbeitrag angesichts des neuen Streaming-Partners Sport Deutschland TV zu der Aussage verleiten lassen, dass die GFL den Football-Hype verschlafen würde und das, was da auf den Bildschirm kommt, eine pure Enttäuschung und völlig am Nerv der Fans vorbei sei. Der alles weiß. Das würde aber nicht an den Teams liegen, wie er aus persönlichen Interviews mit Coaches und Spielern aus dem Vorfeld wusste. Er machte dies vielmehr an dem Stream fest. Die Plattform sei das Internet von damals. Aha. Werbespots im Vorfeld würden beispielsweise gar nicht gehen. Hat der schon mal bei Sky Mobil reingeguckt? Weiterhin bemängelte er, dass er um 19 Uhr auf seinem Handy nicht die kompletten Ergebnisse finden könne. Auf diese Art und Weise würde die Liga die ganze Arbeit der Vereine kaputt machen. Die Fans seien es, die den Football-Hype in Deutschland auf das aktuelle Level gebracht hätten. Die GFL sei hier im Tiefschlaf unterwegs. Football-Fans seien bei Twitter aktiv, sind online-affin. Sie wollen darüber sprechen, was der Sport bietet. Er selbst hätte mal an dem Samstag, als alle Spiele beendet waren, bei Twitter durchgezählt, wie viele Tweets mit dem Hashtag GFL zu finden waren. Es waren nur knapp über 10. 5 davon alleine von einem Journalisten. Sein Aufreger-Tweet hatte mehr Interaktion als die gesamte Liga. Oha! Da fällt ja einer mal ganz schön dick auf, dachte ich. Und habe mich dann gefragt, nachdem ich den ganzen Blog-Eintrag gelesen habe, wie man das jetzt schaffen würde, so viel Oberflächliches in Textform zu bringen. Ehrlich gesagt, ich habe im ersten Lesen des Beitrags ganz andere Worte gewählt und dem Schreiber einige Freundlichkeiten angedacht, also gedanklich. Aber das verbuche ich jetzt mal unter Affekt. Etwas sachlicher. Fangen wir damit an, dass die Liga die Ergebnisse nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt. Ja, been there, done that. Das war in meiner Funktion als Teammanager und Sportdirektor bei Hammich und Kiel eine meiner Aufgaben. Die jeweiligen Ergebnisse müssen von jeweiligen Heimverein unmittelbar nach Spielende bei der für die jeweilige Liga zuständigen Stelle gemeldet werden. Bis spätestens 18 Uhr, Bundesliga 18:30 Uhr. Liegt das Spielende nach 19 Uhr, ist das Ergebnis spätestens eine halbe Stunde nach Spielende zu melden. Abgesagte Spiele müssen ebenfalls gemeldet werden. Das gleiche gilt für Playoffs und so weiter. 30 Minuten nach Spielende ist Frist. Und Bundesliga muss die zusätzlich an den AFVD, an den Ergebnisdienst melden. Sprich, wenn die Vereine nicht melden, ja, das ist schon mal der Flaschenhals. Dann muss das natürlich die leitende Stelle einstellen. Wir reden ja hier immer noch von Amateursport. Da gibt das kein festes Office in der Fifth Avenue wie bei der NFL, dass das Wochenende während der Hauptaktionszeit besetzt ist und diese Information unmittelbar nach Eingang weiter verwertet. Keine Frage, das ist bedauernswert und macht keinen guten Eindruck. Aber mit etwas Recherche lasse ich feststellen, inwieweit dieser Anspruch realistisch ist und die Formulierung die Liga nicht so ganz passt. Unter seinem Facebook-Eintrag zu dem Blog merkte ich dann an, dass es sich meiner Meinung nach um einen NFL-Hype handeln würde, nicht um einen Football-Hype, weil wenn es einen Football-Hype geben würde, würde sich das ja in Besucherzahlen im Stadion widerspiegeln. Oder auch in entsprechenden Tweets zum Thema, Stichwort 10 Stück, Football-Hype meine Mutter. Aus eigener Beobachtung weiß ich, dass die von mir sogenannte Rand-Football-Generation oftmals gar nichts um den deutschen Football weiß oder sich dafür nur geringfügig interessiert. Ja, die haben mal Moritz Böhringer gehört und wissen, dass es Schwäbisch Hall gibt, aber das war's. Ich kann doch nicht mein Lieblingsbeispiel, die Zuschauerzahlen hier, meinetwegen Bayern München, Dortmund, HSV. Da ist die Hütte voll, wenn die in der Bundesliga spielen oder im internationalen Wettbewerb. Das heißt hier aber nicht, dass da am Sonntag alle Mann hier in die sechste Kreisliga laufen und da begeistert Fußball gucken. Das kann ich doch hier beim Football auch nicht 1:1 umsetzen. Dann macht er einen Gedankenfehler, den kann ich mir so gar nicht erklären, weil das so grundlegend ist. Er redet immer von der Liga. Wer ist denn die Liga? Das ist ein Betrieb, GFL und was es da sonst noch so gibt, das ist eine Interessengemeinschaft, wenn man so will. Das wird alles nebenberuflich, ein, zwei Ausnahmen abgesehen, abgewickelt. Die haben ein gemeinsames Regelwerk, die Bundesspielordnung, gemeinsames Logo für GFL und GFL 2 und jetzt seit diesem Jahr auch offiziell ein Streaming-Partner. Haben einen Liga-Sponsor oder Sharkwater, was immer das für ein Getränk ist, und einen gemeinsamen Spielball, zumindest in den Bundesligen. Aber das wohl auch nur, weil der AVD bei jedem Ball mitverdient. Da ist Roberta Hubers Unterschrift drauf. Ansonsten ist da jeder für sich selbst verantwortlich, Stichwort Verein, gemeinnützig und dementsprechend unterschiedlich unterwegs. Und dann die Streaming-Plattform, die viel kritisierte. Deutschland TV wird vom Deutschen Olympischen Sportbund in Kooperation mit dem Hauptanteilseigner der ProSiebenSat.1 Media SE betrieben. ProSiebenSat.1, schon mal gehört vielleicht. Die übertragen seit vielen Jahren internationale Handballturniere, EM, WM, zweite und dritte Handball-Bundesliga, Handball-Frauen-Bundesliga, die zweite Basketball-Bundesliga, Beachvolleyball, zurzeit zum Beispiel die WM, Hockey, Eishockey und was es da sonst noch an Randsportarten gibt. Das Grundprinzip der Plattform ist, dass die jeweiligen Vereine die Inhalte selbst produzieren und einstellen. Und das Ganze ist werbefinanziert und damit kostenfrei für den Nutzer. Gegen die unglaubliche Gebühr von 1,99 € im Monat lässt sich das Ganze auch werbefrei schalten. Sprich, dahinter stecken Amateure auf ganz unterschiedlichem technischen Niveau. Und zum Thema Werbung? Ja, Motherfucker, RTFM, das gehört zum Prinzip der Plattform. Als derjenige, der die Inhalte einstellt, kann man selbst entscheiden, ob man das gegen Bezahlung machen kann, Stichwort Game Pass, oder kostenlos. Je nachdem hat man dann bis zu 11 Minuten Werbezeit je Übertragungsstunde zur freien Verfügung, um so meinetwegen Partner und Sponsoren direkt vor Ort in den Stream einzubinden. Die darüber generierten Erlöse bleiben bis zu mindestens 75% bei demjenigen, der die Inhalte einstellt. Das jetzt mit irgendwelchen professionellen Streaming-Anbietern zu vergleichen, der Zone oder, bei denen übrigens auch jede Menge Werbung läuft, das ist so sinnvoll wie, was weiß ich, langweilig State und Alabama Crimson Tide. Das ist entweder ignorant, schlecht recherchiert oder Stammtischniveau, sag ich mal. Also, dummer Danke reicht. Dumm für eine Mark, warte, ich habe nicht so viel Geld dabei. So, dieser Beitrag hat nun nach seiner eigenen Aussage für mächtig Aufsehen gerollt. Komisch. Dabei ist er doch so fundiert recherchiert gewesen. Kein anderer Artikel sei in diesem Jahr so häufig gelesen worden. Und das mit Abstand. Yippie-ki-yay. Auch das ist ja eine an sich wertlose Aussage, ohne konkrete Zahlen. Sonst lesen das 500.000, jetzt haben es nur 400.000 gelesen, umgekehrt. Veröffentlichungszeitpunkt ist Mai. Es handelt sich nach eigener Aussage um einen NFL-Blog. Wer liest das? Stichwort Football-Hype. Mhm. Da ist ja um die Jahreszeit eher weniger Verkehr, ne, wenn jetzt nicht gerade Draft ist. Aber sei es drum. Im Sinne seiner Aussage um den Football-Hype ist das ja dann immerhin konsequent. Da der Beitrag laut des Verfassers auch beim AfVD für Aufregung gesorgt hätte, war es ihm möglich, ein Interview mit dem GFL-Vorstand für Kommunikation zu bekommen. Der Titel zeigt jetzt schon, wie die beim AfVD drauf sind. Das hört sich an, als wenn das ein börsennotiertes Unternehmen ist. Far from. Nach dem Beitrag, muss ich gestehen, hätte ich ihm so viel professionelles Vorgehen gar nicht zugetraut. Und, was soll ich sagen, meine mittlerweile haushohen Vorurteile wurden erneut bestätigt. In dem Interview findet sich unter anderem der Satz, zu diesen Aussagen passt ein Kommentar, den ich auf den GFL-Artikel hier im Blog bekommen habe. Ein User hat die These aufgestellt, gibt es vielleicht gar keinen Football-Boom, sondern nur einen NFL-Boom. Das gibt mir zu denken und auch GFL-Vorstand Streich. Nun glaub doch bitte nicht, dass unser professioneller Journalist mal mit dem User gesprochen hätte, nachgefragt, was der denn mit dieser Aussage meint, wie er darauf gekommen ist. Der User bin ja ich. Dabei hätte er ja festgestellt, warte mal, der war ja selber einige Jahre beim AFV unterwegs, hat dies und jenes gemacht. Nö, der läuft damit ungefragt los. Wunderbar, ist ja auch ein Kommentar. Mein Gott, ist ja nicht irgendwie geschützt, aber naja, dann war aber auch wieder gut mit meiner Aufregung. Letztlich zeigt die Vorgehensweise ja, dass der gar nicht weiß, was er da falsch macht. Also, Jimmy Dean, sie wissen nicht, was sie tun. Oder vielleicht ist das auch ein Ausgleich. Nach seinen ganzen professionellen Geschichten im Beruf ist der einfach müde und macht das nebenbei. So wirkt das jedenfalls auf mich. Also, aber ja, wie gesagt, ich bin ja nicht der Maßstab. Aber ich würde da nicht betonen, dass ich mich auch beruflich mit der Materie beschäftige. Soweit, so schlecht. Zeitsprung, 7. Juni. Ich stolper über der nächste Blog-Ei. ELF-Auftakt in Hamburg. Live dabei. Alter Vater, was für ein Wohlfühlbeitrag aus der Reihe mein schönstes Ferienerlebnis durch die rosarote Brille. Habe ich früher auch aufgeschrieben. Ungefähr vor 45 Jahren in der Grundschule. Geschickt wie unser Starjournalist hat er sich seines Presseausweises bedient, um zum Spiel zu kommen. Als Berliner konnte er das wohl entsprechend verargumentieren. Der Beitrag war dann auch durchweg positiv. Es gab wohl von einigen Lesern die Frage, warum er sich nicht zu den technischen Problemen des ELF Game Pass äußern würde. Daraufhin schrieb er, dass es wohl ein paar Probleme gab. Nach seinem Artikel über den Start der GFL-Saison wäre er sogar schon aufgefordert worden, sich auch dazu kritisch zu äußern. Wollte er aber nicht, weil er es nicht mitbekommen hätte. Aha. Davor hatte er aber einen tollen Nachmittag im Stadion Hohe Luft mit fast 5000 anderen Football-Fans und vielen bekannten Gesichtern. Und auch wenn ich euch zugesagt habe, dass es hier nicht geflucht wird, dass es hier clean zugeht, da fällt mir jetzt wirklich nur noch eins der schlimmsten Schimpfworte, die ich kenne, ein. Fanboy. Abschließend merkte er noch an, dass einige Leser jetzt möglicherweise erwarten würden, dass er den EFL-Auftakt in Hamburg auch auseinandernehmen würde. Er sehe dafür aber keinen Grund. Das gesamte Event war wirklich gut. Ja, das kann ich nur bestätigen. Von der VIP-Tribüne aus. Denn ähnlich wie er von der Pressetribüne wenige Reihen hinter mir, wie ich anhand eines Fotos auf seiner Blogseite gesehen habe, er hat doch ein ganz anderes Erlebnis. Ich habe doch ein ganz anderes Erlebnis als die Mehrzahl der 5000 Besucher, als der Durchschnitt. Wer ist denn VIP? Wer ist denn Pressevertreter? Deshalb habe ich auch unter seinem Beitrag auf Facebook geschrieben, ernst gemeinte Frage. Was nutzt ein Artikel aus der Reihe Mein schönstes Ferienerlebnis dem in Anführungsstrichen gemeinen Besucher? Bei mir im VIP-Bereich war auch alles bestens. Ich habe sogar Platzservice auf der Tribüne genossen. Aber wie viele der knapp 5000 Zuschauer haben VIP- oder Pressezugang? Von jemandem, der das beruflich macht, erwarte ich mehr als die rosarote Brille. Das Argument, das nicht persönlich erlebt zu haben, Game Pass, dürfte ja so ziemlich auf jeden Artikel über die NFL zutreffen. Aber ehrlich gesagt bin ich nach dem GFL-Artikel wenig überrascht, mit meinem Statement ohne Rückfragen der Recherche loszulaufen. Punkt, Punkt, Punkt. Er hat dann sogar geantwortet. Hallo Andreas, in meinem Blog geht es zum großen Teil darum, das Erlebnis Football zu zeigen. Deshalb habe ich darüber geschrieben, wie mein Erlebnis in Hamburg war. Wenn ich über die Besuche beim Super Bowl schreibe, reibt sich auch niemand daran. Was du mit deinem Statement ohne Rückfragen der Recherche meinst, erschließt sich mir nicht. Viele Grüße. 21, 22, Wusa. Mensch, Diggi, das ist ja mal Pulitzer-Preis verdächtig. Seine Antwort auf den Nutzen für den Leser und Average Joe als Stadionbesucher ist also, habe ich immer schon so gemacht, auf der Terrasse durch Kännchen. Und um zu zeigen, auf welchem Level er sonst so unterwegs ist, streut er auch noch seine Besuche, Plural, beim Super Bowl in die Antwort mit ein. Also wenig souverän, finde ich. Und ja, auch hier, ich finde wenig professionell. Mein Hinweis auf meinen Kommentar, damit kann der gar nichts anfangen. Hallo? Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob der im Einzelnen weiß, was er da tut oder ob er das, was er sich zwischen Frühstück und Stuhlgang erledigt. Nun könnte man ja meinen, dass der Kamerad dick aufträgt und bei seinem Radiosender nur die Zeitansage macht oder den Wetterbericht vorliest. Aber nach eigener Aussage war er bei den NFL London Games dabei und durfte schon viermal vom Super Bowl berichten. Naja, das kann ja jetzt auch alles als nichts heißen, ne? Auch da muss sich ja jemand um den Wetterbericht kümmern oder dass die Tür nicht zufällt. Aber für seine letzte Angabe muss ich mal das Schwarmwissen der Waschsalon-Hörer bemühen. Er würde auch bei DAZN im Rahmen der NFL Endzone kommentieren. Hat den da schon mal jemand wahrgenommen? Ich gucke ja ausschließlich Englisch und habe DAZN nicht im Abo. Ja, also insgesamt bin ich fasziniert, womit man im Football heutzutage sein Publikum findet. Und meine hier kundgetanen Ansichten haben jetzt nichts mit meiner Zwangshäuslichkeit zu tun. Ich bin da offensichtlich einfach aus der Zeit gefallen. Mit so einer Halbgarn-Recherche, da würde ich hier nicht mal meine Funko-Pop-Figuren voll quatschen. Wenn das jemand wie ich aus Spaß und der Freude macht, ist das Ergebnis ja schon bedauerlich genug. Aber von einem hauptberuflichen Journalisten? Auweia. Aber es ist ja, wie es ist. So, das war es auch schon wieder für heute. Wie gesagt, es war den letzten Tagen geschuldet, dass es heute eher persönlich denn informativ war. Nächste Woche dann hoffentlich wieder in gewohnten Bahnen und ohne Corinna. Und das ist auch mein Stichwort. Aus aktuellem Anlass hole ich nochmal wieder den mahnenden Finger hervor. E.T. nach Hause telefonieren. Auch wenn es uns mit diversen, für mich nicht nachvollziehbaren Regeln vorgegaukelt wird, Corona ist nicht vorbei, Freunde der Sonne. Meine Frau und ich sind zwar scheinbar glimpflich davon gekommen und außer mir hat es auch keiner bekommen. Nicht der Kumpel, mit dem ich beim Konzert war, keiner, den ich beim Football getroffen habe oder. Aber das muss ja nichts heißen. Das kann ja bei jedem anders ausgehen. Also übrigens, mein PCR-Test, der ja positiv war letzte Woche Donnerstag, davon habe ich nur telefonisch von meiner Ärztin erfahren. In meiner App steht immer noch, dass der Test nicht abgeschlossen ist. Und auch das Gesundheitsamt hat sich erst eine Woche später gemeldet und dabei auf einen starken Anstieg der Infektionen hier in Hamburg in den letzten 2 Wochen hingewiesen. Die Mail, die ich gestern nachträglich dazu bekommen sollte, so Symptomtagebuch und so weiter, die ist auch immer noch nicht angekommen. Ist auch egal. Thema ist ja durch. Mehr oder weniger. Mehr weniger. Also passt am besten auf euch selbst auf. Passt am besten auf euch selbst auf. Verlasst euch nicht auf andere. Nicht, dass der Sommerurlaub der Quarantäne und Isolation zum Opfer fällt. Denn auch wenn man den Mist jetzt kürzlich gehabt hat, dank der neuen Virusvarianten ist man leider nicht immun gegen eine Neuinfektion, nicht mal zeitweise. Also, aufgepasst und mitgemacht. Passt auf euch auf. Moin, moin.